furchtbare Todesstrafe, die die Römer von den Karthagern übernommen hatten und nur bei Sklaven und gemeinen Verbrechern anwandten. Der Verurteilte wurde zuerst gegeißelt und musste dann das Kreuz zur Hinrichtungsstätte tragen. Er wurde dann auf ebener Erde nackt angenagelt. Das Kreuz wurde hochgezogen und danach trieb man einen langen Nagel durch die übereinander gelegten Füße. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträglichen Schmerz der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbaren Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich gestützt auf den Nagel durch die Füße vorübergehend aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen vollzog sich der Todeskampf. Soweit beschrieb das das Lexikon zur Bibel, wie eine Kreuzigung vor sich geht. Jesus im Todeskampf vom Kreuz auf Golgatha. All das hat er sich über sich ergehen. Und das ist ja nur das, was wir von der sichtbaren Welt her sagen können. Was in der unsichtbaren Welt passiert ist, in der Zeit, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, das kann man nur ein bisschen annehmen. Wir haben gehört von den 3 Stunden Finsternis, die übers Land gekommen sind. Es gibt Leute, die der Ansicht sind, dass in dieser Zeit die ganze finstere Welt sich über Jesus gemacht hat. Und da, was da in dieser unsichtbaren Welt vor sich gegangen ist in dieser Zeit, das wissen wir nicht. Aber wir wollen heute Morgen uns mit einem Text anschauen, der noch die letzten Momente aufzeigt vom Leben von Jesus. Und das ist im Johannesevangelium, Kapitel 19, ich lese Vers 28 bis 30. Da steht: Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Wir werden uns heute Morgen ganz besonders Gedanken darüber machen, was heisst denn das, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht oder es ist vollendet. Oder man kann auch sagen, es ist zum Ziel geführt. Jetzt ist das Ziel erreicht. Was hat denn Jesus jetzt erreicht am Kreuz? Das Kreuz, wovor das heisst, dass es eine Torheit ist, der Menschen. Ein Unverständnis, dass ein Gott, einer, der die Welt erschaffen hat, sich von seinen Geschöpfen hinrichten lässt. Das geht gegen unser Denken. Man würde meinen, der Gott müsste jetzt gerade seine Macht zeigen und jetzt eben gerade zeigen, wer er ist. Aber diese Demütigung, diese Erniedrigung, da können sich bis heute Menschen tun sich schwer damit in dem hinein. Gott zu sehen, der sich einrichten lässt. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Es ist zum Ziel geführt, sagt Jesus. Jesus ist also am Kreuz in dem schrecklichen Todeskampf. Einerseits körperlich, enorme Schmerzen. Andererseits das, was wir nur erahnen können, was in der unsichtbaren Welt sich abspielt. Er hat gewusst, jetzt ist die Zeit reif. Vorher haben wir Jesus auch schon wollen töten. Und dann hat es geheißen, er ist aber gegangen, weil die Zeit noch nicht reif war. Jesus hat als nicht durch Zufall sich kreuzigen lassen, sondern Jesus hat sich ganz bewusst ausgeliefert zu dieser Kreuzigung. Er ist nicht dieser Situation ausgeliefert gewesen, er war immer Herr von dieser Situation gewesen. Dort, wo die Zeit reif war und wo alles vollendet war, wo alles zum Ziel geführt war, dort hat er sich hingegeben, nicht Menschenhändin genommen. Jesus war immer Herr von der Situation gewesen. Er hat sich selber ausgeliefert. So hat er ja auch Pilatus gesagt, wenn ich nicht in deine Hände gegeben wäre, könntest du mit deiner Macht überhaupt nichts ausrichten. Und jetzt, wo Jesus weiss am Kreuz, es ist eigentlich alles zum Ziel geführt. Und jetzt ist die letzte Moment, wo das Ziel vollendet wird. So sagt er, dass er Durst hat. Und darauf wird ihm ein Schwamm mit einer Art Essig gefüllt und ihm angestreckt. Und damit hat Jesus noch etwas erfüllt, nämlich das, was im Psalm 69 steht, und sie drängten mich mit Essig in meinem Durst. Auch das Wort aus dem Buch der Psalmen soll noch erfüllt werden. Und da steht, das sagt Johannes deutlich, das hat Jesus gesagt, dass die Schrift erfüllt wird. Jesus hat alles wieder erfüllen, was im Alten Testament über ihn geschrieben worden ist. Da gibt es eine Vielzahl von Voraussagen im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Und jeder Schriftkundige aus seiner Zeit hat, wenn er darin geforscht hat, können erkennen, dass das, was da geschieht, der Messias ist, der im Alten Testament vorangekündigt wird. Und allein die Tatsache, dass es im Alten Testament so viel Hinweise gibt auf Jesus, sind überzeugende Fakten, dass es uns eigentlich leicht machen sollte, daran zu glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Es gibt keinen Religionsstift auf dieser Welt, der auf solche vielfältige und konkrete Art voran verkündet worden ist und wo sich Voraussagen bis ins Detail erfüllt haben. Das findet man nicht. Die ersten Christen, die haben ja kein neues Testament gehabt. Und wenn sie Verkündigung gehört haben, und das sehen wir bei der Gemeinde in Beröa oder bei den Menschen in Beröa, heisst, sie nahmen die Botschaft mit grosser Bereitwilligkeit auf und studierten täglich in den Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Ja, wo haben sie geforscht? In der Heiligen Schrift, in dem, was wir heute als Altes Testament haben. Die erste Gemeinde, die Bibel von der ersten Gemeinde, war nicht das Neue Testament, sondern das Alte Testament. Und die Gemeinde, die erste Gemeinde, haben Christus im Alten Testament gefunden, nicht im Neuen. Das Neue ist ihnen ja erst in der Verkündigung. Ist das Neue ihnen verkündet worden? Das heisst, was Jesus gemacht hat und Jesus gelebt hat, ist verankert im Alten Testament und schon Jahrhunderte und zum Teil Jahrtausende vorher ist das ausgesagt worden. Und jetzt kann man nachforschen, ob sich's wirklich so verhaltet. Das ist ein einmaliges Phänomen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und das allein schon. Dass im Alten Testament Jesus bestätigt wird als der Messias und dass man im Alten Testament kann nachlesen und sehen, aha, da ist die Erfüllung, wo Jesus auf der Welt war. Nur schon allein das hilft uns, fester an Jesus festzuhalten. Im Wissen darum, dass da eine Person von uns steht und eine Person in dieser Welt war, die eine ganz besondere Person war. Es gibt keinen Religionsstift, der könnte sagen, dass eine Sammlung von Schriften über ihn bestanden hat, die aus verschiedenen Orten kommen, von verschiedenen Schriftstellern sind, die einheitlich auf ihn hinweisen. Keinen. Nur einen. Jesus. Auf das die Schrift erfüllt werden. Das hat einmal Jesus zum Ziel geführt. Das ist das eine. Das ist Ermutigung für den Glauben. Das ist Festigung. Da können wir gegen alle Kritik, die uns anprallt, können wir im Stillen sagen, so etwas hat es aber trotzdem noch nie gegeben. Und da hat uns Gott einen riesen Schatz in die Hände gegeben. Und er uns hilft, im Glauben fest zu sein. Und uns zeigt, schaut, das, was da passiert ist mit meinem Sohn, das könnt ihr nachforschen in der Schrift, die schon lange geschrieben worden sind. Nicht wie die Religionsstifte und die Neuen, die kommen auf das Mal, erzählen sie, sagen Gott. Und keiner hat vorher etwas gewusst und keiner weiß, dass da irgendjemand mal gesagt hat, der würde kommen. Aber da ist eine ganze Nation, hat der Messias erwartet. Und wir haben in den Schriften können anschauen, bis ins Detail, dass sie sogar die Schriftgelehrten Herodes haben können sagen, wem der König von Israel kommt, den kommt er in Bethlehem. Das haben sie können sagen. Das ist einmalig. Das hat Jesus vollendet. Bis zum Schluss, bis am Kreuz, wo er noch sagt, ich habe Durst, dass das Wort im Psalm erfüllt wird, dass man ihm Essig gibt. Und Jesus hat nicht nur Voraussetzungen oder Voraussagen im Alten Testament erfüllt, sondern er hat als einziges Gesetz in vollkommener Weise erfüllt. So heißt es, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Jesus hat das Gesetz zum Ziel geführt. Er hat das Gesetz erfüllt. Das alttestamentliche Gesetz ist erfüllt und man muss sich nicht mehr jetzt auf das Gesetz konzentrieren. Es ist jetzt allein, kommt es auf das Verhältnis zu Jesus an. Der Glaube an Jesus ist das, was Beziehung zum Schöpfer regelt, nicht das Gesetz. Das Gesetz war nur ein Hilfsmittel, das eingeschoben worden ist, wo schlussendlich auf das hinweist, Jesus hat es erfüllt. Und der Paulus kann dann sogar sagen, darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Also im Vertrauen auf den Sohn, nicht im Vertrauen aufs Gesetz. Das ist gerade im Zusammenhang von Gesetz und Gnade, wo der Paulus das lehrt. Also Jesus hat das Gesetz erfüllt, wir müssen nicht mehr das Gesetz erfüllen. Ich komme dann einmal auf den Gedanken zurück. Und Jesus, das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, hat Strafe vollendet. Die Strafe, die uns hätte müssen treffen. Er hat Strafe voll und ganz selber gebüßt. Wenn eines Verbrechen begeht, das 20 Jahre Gefängnis nach sich zieht, so hat Jesus die ganzen 20 Jahre auf sich genommen. Nicht nur 3 Jahre, und 17 Jahre muss der andere auch noch nehmen. Sondern Jesus hat die ganze, komplette Strafe hat er auf sich genommen. Paulus sagt, Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Also wenn wir jetzt da stehen würden und Jesus da wäre und ich würde neben Jesus stehen und jetzt kommt ein Blitz und der Blitz wäre das Gericht, dann müsste der Blitz 100%ig mich treffen. Ich müsste 100%ig da zusammenfallen. Auf keinen Fall Jesus. Aber was da auf Golgatha passiert, ist genau das Gegenteil. Der Blitz trifft nicht mich, sondern der Blitz trifft Jesus. Das Gericht, das für mich parat ist, hat Jesus auf sich gezogen. Der Fluch, der mich treffen muss, hat Jesus auf sich genommen. Oder Jesaja sagt es so: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er ist getroffen worden von meiner Schuld. Oder die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. In einer Kirche in Werden, in Deutschland, befindet sich im First vom Dach ein steinernes, aus Stein gemeißeltes Schöfli. Ohne dass es gross geschmückt ist. Fast unscheinbar. Mit dem Schöfli hat es folgende Bewandtnis. An der Stelle, wo das Schöfli ist, hat ein Dachdecker geschafft. Und wo er an der Arbeit ist, reißt der Strick von dem Korb, wo er drin sitzt, und er stürzt runter in die Tiefe. Und weil die Kirche eben in einem Umbau sich befindet, ist er auf Stein, also hat Stein und Balken gehabt, wo er sich gut hätte das Knick können brechen. Aber der Dachdecker ist heil unten angekommen, ist aufgestanden und gesund gewesen. Denn er ist auf ein Schaf aufgekehrt. Das Schaf hat ihn abgefedert. Das Schaf hat dort geweidet, weil das ja ein Baustell war. Und durch den Sturz hat er das Schaf zerschmettert. Das Schaf ist gestorben. Er ist gesund aufgestanden. Und als Dank hat er das Schaf meißeln lassen und eben in den Vierstufen tun. Was wir hier sehen, der Mann, der auf das Schaf geht, wo ihn abfedert, ihm das Leben rettet, ist doch wie ein Bild für das, was Jesus für uns da hat. Strafe, die uns müsste treffen, hat er abgefedert. Er hat es auf sich genommen zu sterben. An unserer Stelle. Jesus hat für uns Menschen ein grosses Problem gelöst. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Jetzt sagen vielleicht die einen, ja, immer Schuld und Schuld hin und her, und Christen, die wollen uns immer Schuld aufreden. Aber ich sage ihnen eins, dass jeder Mensch im Grunde genommen weiss, dass er schuldig ist. Dass irgendwie etwas nicht stimmt. Und dass, wenn er vor Gott käme, irgendein Problem könnte haben, wenn es einen Gott gibt in seinen Augen. Und wisst ihr, an welchen Fragen, dass man das kann feststellen, ob ein Mensch sich dessen bewusst ist oder nicht. Wenn wir fragen, bist du dir gewiss, dass, wenn du stirbst und einmal vor dem Schöpfer stehst, dass dich der Schöpfer annimmt oder nicht? Und ich habe selten Menschen erlebt, die einfach mit Überzeugung sagen, die nicht an Jesus glauben, die Überzeugung sagen, ja, ich bin sicher. Auf das Mal kommt dann raus, ja, eben, vielleicht, und dort habe ich ja auch, und ich weiss schon, der Beste bin ich auch nicht, oder? Wir kennen uns ja so gut. Oder? Das ist das Problem, das wir haben, dass wir uns so gut kennen. Die anderen finden uns vielleicht immer noch tipptopp, aber wir kennen uns ein bisschen. Und wir kennen unsere Macken besser als andere, auch unsere Gedanken. Wir haben es auch hier bei Woody Allen, oder? Er hat keine Angst vor dem Sterben, aber will nicht dabei sein. Ja, Woody Allen, warum nicht? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass man merkt, dass wir wirklich ein Problem haben. Also wir haben Schuld. Wir können vor Gott nicht bestehen. Wir stehen im Missverhältnis zu ihm. Wer aber an Jesus glaubt, der kann mit dem Paulus sagen, ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn ich an Jesus glaube, ist das, wie wenn ich selber gekreuzigt worden wäre. Das ist auch das Bild von der Taufe, wo mir untertaucht wäre, das Bild dafür, dass ich mit Christus gestorben bin. Das ist tiefe Überzeugung im Evangelium. Wenn ich an Jesus glaube, bin ich mit Christus in den Tod gegangen. wie wenn ich selber für meine Schuld gestorben wäre. Was Jesus am Kreuz tut, gilt hundertprozentig für mich. Und nur er hat es tun, nur er hat es können tun. Kein Werk von mir kann mich befreien von meiner Sünde. Kein Werk von mir. Hundertprozentig ist es das Werk von Jesus, dass mir meine Schuld erlassen wird. Es gilt für jeden, der Jesus glaubt. Denn er hat nicht nur meine Sünde auf sich genommen, sondern Johannes sagt, durch seinen Tod hat er die Sünde oder Sühne für unsere Schuld geleistet, ja sogar für die Schuld der ganzen Welt. Das, was Jesus da gemacht hat, hat Bedeutung für die ganze Welt, für jeden Mensch. Es ist wichtig, dass wir das den Menschen sagen, dass ihr Problem gelöst ist von der Schuld. Sie sollten nur einmal zu Jesus kommen und ernst nehmen, was Jesus für sie da hat. Und Jesus hat Versöhnung vollendet. Durch Sterben vollendet Jesus die Versöhnung mit dem Vater. Er macht es möglich, dass wir mit dem Schöpfer in eine enge Beziehung treten können. Alles, was Jesus gemacht hat, alles, was er auf sich genommen hat, hat das Ziel, uns mit dem Vater zu versöhnen. Ist uns das bewusst? Jesus hat das gemacht, um eine zerbrochene Beziehung wiederherzustellen. Ist uns das bewusst, dass es im Glauben in erster Linie um Beziehung geht? Das ist eine Beziehungsfrage. Meine Beziehung zu meinem Schöpfer. Der Paulus beschreibt seinen Auftrag folgendermaßen: Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und wo braucht es Versöhnung? In Beziehungen, wenn es um Beziehungen geht. Es heisst nicht, und haltet die Gesetze, die Gott euch gegeben hat. Sondern es heisst, lasst euch versöhnen. Das heisst, es geht um eine Beziehung. Es geht nicht um eine Gesetzeserfüllung, sondern es geht um Versöhnung. Das heisst nichts anderes, als dass Gott mit uns in Beziehung treten will und dass er Gemeinschaft mit uns sucht. Gemeinschaft mit uns. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, wie wir Glauben leben sollen. Gott ist eben nicht einfach den Gesetzgeber, der vorwiegend darüber wacht, dass wir seine Vorschriften einhalten. So leben wir manchmal. Wie wenn Gott hinter uns würde herrennen mit dem Blöckchen in der Hand und immer würde aufschreiben, was ich falsch mache und immer froh ist, wenn er bei mir einen Fehler findet. Das ist ein völlig verkehrtes Gottesbild. Was Gott möchte, ist mit mir Gemeinschaft zu leben. Er möchte geliebt werden und er möchte mich lieben. Er freut sich an der Liebe und er freut sich an der Hingabe. Er freut sich, wenn ich mit ihm das bespreche, was mich beschäftigt. Wenn ich heute an einen Menschen würde sagen, wenn der mich fragt, was will denn eigentlich Gott von mir? Dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, Gott will mit dir eine Beziehung haben. Gott will mit dir versöhnt leben. Gott will, dass wenn du stirbst und in die Ewigkeit kommst, will er, dass du bei ihm bist. Er will nicht, dass du verloren gehst. Und wenn du jetzt zu Jesus kommst, dann will Gott mit dir in Beziehung leben, will mit dir durchs Leben gehen. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Natürlich, hat auch Gott bestimmte Vorstellungen, wie die Gemeinschaft aussieht. Aber das haben wir ja auch in unseren Gemeinschaften. Wir reden ja heute in unserer Zeit so stark von Abgrenzen. Alle grenzen sich ab. Wir tun alle unsere Bedingungen von Beziehungen festlegen. Oder? Ich sage, wie die Beziehung aussieht. Und wenn es so funktioniert, okay. Und wenn nicht, ist nicht okay. Dann müssen wir halt das ändern. Aber auch Gott hat seine Vorstellung von Beziehung. Aber sein Anliegen ist, dass wir mit ihm in Beziehung leben. Wenn ich mit jemandem in Beziehung lebe, dann bin ich auch, ist es mir wichtig, was einem anderen gefällt und was nicht. Und darum will Gott Liebe und Hingabe, weil Liebe und Hingabe fragen, Herr, was gefällt dir? Was hast du Freude? Beziehung lebt davon, dass ich mich öffnen kann und sage, Herr, ich finde da den Rang nicht. Ich komme auch nicht mit in dem Glauben, wie ich denke, wie ich sollte. Ich finde den Rang nicht. So kann ich aber nur mit einem Gott leben, wo ich weiss, dass mit mir eine Beziehung lebt. Dass es um Beziehung geht. Und dass es nicht einfach um Gesetz geht. Jesus hat alles vollendet. Alles zum Ziel geführt. Er hat Schrift erfüllt. Was unsere Ermutigung und eine Stärkung ist, fest zu bleiben und daran zu halten, jawohl, Jesus ist so etwas Einmaliges in dieser ganzen Menschheitsgeschichte. So etwas findet man vergleichsmässig nie nicht. Halt mir fest dran. Nehmen wir Jesus ernst. Jesus hat das Gesetz vollendet. Es geht nicht mehr darum, dass wir irgendein Gesetz erfüllen, sei es ein kultisches oder sonst Gesetz, sondern im Vordergrund steht Beziehung zu Gott. Jesus hat Strafe vollendet. Er hat die hundertprozentige Strafe auf sich genommen. Und wenn wir sagen können, wir können vor Gott stehen und Gott erachtet uns als gerecht, dann erachtet uns Gott als gerecht, nicht weil wir so gut gelebt haben, sondern weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und Jesus vollendet Versöhnung. Das heisst, Jesus hat den Weg zum Vater geöffnet und er hat genau das gemacht, dass wir wieder eine Beziehung mit ihm leben können. Ein junger Bursch hat viele Tage damit verbracht, ein Segelschiff zu bauen und das schön angemalt und fertig gemacht. Und dann hat er schauen, ob das läuft und ist dann an den Fluss gegangen, hat das im Fluss gesetzt und ist dann ganz stolz neben dem hergelaufen. Es ist tatsächlich geschwommen. Und ist so schön übers Wasser geleitet. Es hat sogar ein Segel dran gehabt. Und jetzt hat ein leichter Wind hat das Bötli weggetrieben vom Ufer. Hat sich mitgetrieben in die stärkere Strömung rein. Und jetzt ist das Bötli ab. Bub aus den Augen. Und fort ist es gewesen. Ist natürlich ganz frustriert heimgegangen. Nach dieser Arbeit und dieser Freude an dem Bötli. Und viel später hat er mal in einem Schaufenster von einem Pfandhaus, das kennen wir vielleicht da in unseren Breiten gerade weniger, das sind so Häuser, wenn man etwas abgeben will, Pfänden lassen. Also wenn ich jetzt kein Geld habe, bringe ich dort durch, dann gibt er mir 5 Franken, für die Uhr vielleicht einen. Und nachher tut er das, kann ich das wieder mal zurückkaufen oder ich kann jemand anderes kaufen, das ist das Pfandhaus. Und dann hat er das in dem Pfandhaus, hat er das Schiff gesehen, das er gebaut hat. Ich kann mir natürlich vorstellen, wie grosse Augen der Bub bekommen hat. Und er sein Schiff in dem Pfandhaus sieht und er geht rein, nach ein bisschen der Überzeugung, ja, der gibt mir ja sicher, wenn ich dem erkläre, dass ich das gemacht habe. Und dann ist ihm fast das Herz in die Hose gerutscht, wo der Mann ihm sagt, du kannst das Schiff schon haben, aber nur dann, wenn du den Preis zahlst, der da drauf steht. Dann ist der Bub raus, einmal mehr frustriert gewesen. Aber er hat dann angefangen, Geld zu verdienen, so also mit Gelegenheitshilfe so, und hat das Geld zusammengespart. Und endlich ist es so weit gewesen, dass er sein Schiffli hat können geholen. Er hat dann das Geld angelegt und gesagt, ich hätte jetzt gern mein Boot. Und wo er aus dem Laden rausgeht, das Boot in der Hand, hat ihn ein Gefühl von Freude, Stolz und Liebe überflutet oder an, sind da aufgekommen. Wie er wollte sagen, du gehörst mir, mein kleines Schiff. Du gehörst mir sogar zweimal. Einmal, weil ich dich gemacht habe. Und noch einmal, weil ich dich gekauft habe. Was der Bub gegenüber seinem Bötli empfunden hat, empfindet Gott gegenüber uns. Er hat uns gemacht. Und wir als seine Geschöpfe sind ihm davon gelaufen. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat uns zurückgekauft. Das heißt, die Bibel, wir sind teuer erkauft. Er hat einen hohen Preis gezahlt. Wir sind erlöst durch den Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist und für uns am Kreuz gestorben. Und jetzt kann Gott sagen, du gehörst mir. Du gehörst mir zweimal, einmal, weil ich dich gemacht habe. Und zum zweiten Mal, weil ich für dich einen ganz hohen Preis gezahlt habe, nämlich meinen eigenen Sohn. Jesus hat einen hohen Preis gezahlt. Er hat sich vor dem Tag gefürchtet. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich muss noch die Taufe auf mich nehmen und ich wäre froh, ich hätte es hinter mir. Jesus hat den Willen vom Vater tun. Und der Wille vom Vater war, dass wir, die von ihm geschaffen sind, wir als seine Geschöpfe, die fortgetrieben worden sind, von Rebellion und Sünde, wieder zurückzukaufen. Dass er uns wieder in die Arme nehmen kann und mit uns wieder in einer Beziehung leben. Und Jesus sagt in einem Gespräch mit seinem Vater, ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. So hat Jesus durch sein Sterben uns mit Gott, dem Schöpfer, versöhnt. Und er hat es möglich gemacht, dass wir mit ihm in einer liebenden Beziehung leben können. Er hat alles vollbracht. Er hat das Ziel erreicht, er allein, nicht wir. Und seit der Kreuzigung ist alles vollbracht, was wir für ein ewiges Leben brauchen. Jesus hat es für uns gemacht. Amen. Ich bete. Vater, ich will dir danken, dass du uns nicht einfach liegen lassen hast. Wo wir als Menschen weggetrieben worden sind durch Rebellion und durch Sünde. Die wollten aus den Augen kommen. Sondern dein ganze Wort zeugt von deinem Bemühen darum, uns zurückzukaufen. Und du, Herr Jesus, hast das gemacht. Du hast das auf dich genommen. Du hast den Preis gezahlt und du hast alles vollendet. Und wärst du am Kreuz auf Golgatha nicht gestorben, so gibt es für uns keine Hoffnung. Es gibt keine Erlösung. Es gibt keine Zukunft, wo man sich darauf könnte freuen. Danke, Herr Jesus, dass du das Leiden auf dich genommen hast, dass du dich erniedrigen und demütigen lassen hast. Danke, dass du dich ausgeliefert hast, aus freien Stück. Und wir sehen darin einfach eine fast unbeschreibbare Liebe. Und danke dir dafür. Danke auch, das freut mich immer wieder, dass Glauben nicht heisst, irgendwelche Vorschriftsbücher durchzuexerzieren, sondern in einer ehrliche und aufrichtige Beziehung mit dir zu leben. Und von dort her deine Vorstellungen von Leben zu leben. Danke, dass du mit uns Gemeinschaft haben willst und dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Amen.